Du hast Jani Bär und Jule getroffen.
Ja.
In Swiftenkirchen. Oder wie war der Name? Swiftkirchen?
Ja.
Was jetzt?
Swiftkirchen.
Und dann hast du bei Jani Bär zu Hause übernachtet.
Korrekt.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Lustig halt. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich kann jetzt keinen ganzen Reisebericht geben.
Das würde die Leute erstens sehr interessieren, aber du könntest andererseits sagen, was ihr denn geguckt habt zusammen.
Wir haben gar nichts geguckt, tatsächlich, diesmal. Hä?
Nur Friendship Bracelets oder wie?
Ja, so viel Zeit war ja nicht. Ich bin Mittwoch hingefahren, Mittwochabend, dann Donnerstag sind wir aufs Konzert gegangen und Freitag bin ich wieder gefahren.
Ja, aber da wäre ja trotzdem irgendwie eine Nacht dazwischen, wo man hätte ein Sofa fortbauen können und dann unter der Decke irgendwie nochmal eine alte Folge von Die Camper reinschmeißen oder so.
Nee, entweder haben wir mega viel gelabert oder wir haben
auch über mich.
Was?
Auch über mich gelabert?
Ja, bestimmt.
Und was?
Das kann ich doch jetzt hier nicht verraten.
Mädelszeug?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Gut, dass ihr wieder da seid. Folge 252. Jetzt wirklich eine stinknormale Folge, würde ich sagen. Also keine, na wobei, wir haben Hausaufgaben zu erledigen. Die ersten Hausaufgaben, die jetzt auch eingelöst werden, in dem Fall von dem heutigen Gast, nämlich von dem dem Lause-Mädchen von der letzten Bank, das die Hausaufgaben hoffentlich nicht vergessen hat. Hier ist Nathalie.
Hallo. Nein, ich habe alles vorbereitet.
Sehr gut. Und ich habe mich gerade eklig gefühlt wegen Lausemädchen, weil das ja, war das nicht der Begriff von Kachelmann? Hat er das nicht gesagt?
Weiß ich nicht, aber das geht immer sofort, da geht direkt bei mir so eine Verbindung zu diesen sexuell aufgeladenen Kostümen an, die immer bei Aito in den Motto-Partys anhaben.
Ja, nach der Black-and-White-Party kommt die Schoolgirl-Party
ja,
und dann
genau.
Kommt auch die Marsmännchen-Party. Und,
ja.
Ja. Bist du gehypt auf Aito?
Ja, irgendwie schon, aber weiß ich nicht. Ich habe irgendwie in letzter Zeit war ich so ganz schön raus bei so Dating-Sachen. Zumindest was RTL Plus angeht. Da habe ich irgendwie gar nichts weiter geguckt. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit.
Aber was soll das heißen? Also hast du anderswo Dating-Sachen geguckt oder?
Ja, ich habe halt Love Island geguckt, so wie jedes Jahr, 50.000 Monate lang.
Aber UK.
Ja. Das ist halt dann das Einzige so gewesen.
Wie ist da die Staffel?
Ja, nicht so gut wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ja mega gehypt und mega happy. Es ging so. Aber es ist auch immer, das ist auch so eine Sendung, wo man so sagt, könnte eigentlich schon längst vorbei sein, aber es läuft einfach immer noch.
Ja.
Jeden Abend frage ich mich, warum gucke ich eigentlich noch?
Aber die sind noch nicht auf die Love Island VIP-Idee gekommen in Großbritannien.
Doch, gab es auch schon, aber das habe ich nicht geguckt, weil das kam auch nicht gut an. Also deswegen habe ich auch ein bisschen nicht so gute Hoffnung für Deutschland. Wobei, vielleicht ist es bei uns dann genau andersrum, dass die VIP gut funktioniert, weil das irgendwie mehr zu unserer Fernsehlandschaft passt. Und bei denen ist es leider ein bisschen gefloppt.
Der Cast ist ja an sich nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen, von der deutschen Version, die man schon mitbekommen hat. Deswegen, wir haben ihn ja letzte Woche durchgegangen. Könnt ihr in die letzte Folge nochmal reinhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ja, aber wir haben heute einiges anderes noch zu tun, deswegen legen wir los. Davor muss ich einmal sagen, falls ich mich anders anhöre als sonst, falls ich mich anhöre wie Anni, dann liegt es daran, dass ich heute an ihrem Platz mit ihrem Mikro quasi spreche aus technischen Gründen ist es heute nicht anders möglich gewesen, aber ich hoffe, es ist sonst alles beim Alten. Qualitativ ist dieser Podcast natürlich trotzdem hochwertiger denn je, denn wir reden heute über Hausaufgaben. Die beste Folge von First Dates Ever, habe ich versprochen. Ob Nathalie das genauso sieht, werden wir am Ende der Folge klären. Davor wollten wir über einerseits die Real Housewives of Munich sprechen, andererseits noch über die Reality Awards, aber wir beginnen mal mit den Real Housewives of Munich. Und das war natürlich ein Format, auf das wir schon auch hingefiebert haben. Ich meine, das war jetzt in unserer, also die Ankündigung, dass das kommt, war in unserer großen Sommerpause. Deswegen haben wir das jetzt nicht irgendwie für euch glaubhaft verkaufen können, dass wir uns darauf freuen. Aber ich glaube, wenn man diesen Podcast verfolgt hat, dann wisst ihr, dass wir die Münchner Schickeria lieben. Und deswegen war natürlich die Ankündigung, dass in München eine echte deutsche Version von den Real Housewives entsteht, schon etwas, wo wir ganz genau hingehorcht haben. Und du bist ja, glaube ich, auch großer Fan von dem amerikanischen Original, oder? Den Real Housewives?
Ja, also ich habe ein bisschen Angst, mich als riesigen Fan zu bezeichnen, weil das ist ja einfach so riesig, so dieser ganze Kult um Real Housewives. Da gibt es ja irgendwie so tausende von Ablegern. Und alleine die in Amerika, das sind ja irgendwie 12 oder so wahrscheinlich mittlerweile, ich weiß es nicht genau. Und davon habe ich also so 3 gesehen. Deswegen bin ich da wirklich so ein Mini-Fan. Aber die ich gesehen habe, liebe ich auf jeden Fall richtig toll.
Was würdest du denn sagen, macht das Format in den USA aus?
Ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich auf jeden Fall drüber. Es ist dramatisch und teilweise aber trotzdem irgendwie fühlt man sich dann doch zu diesen crazy Frauen so verbunden, dass man teilweise wirklich mit denen mitfühlt.
Vom Stil her ist es aber ja nicht die Neuerfindung des Rads. Also nee. Ich glaube, es geht in eine Richtung, die wir, also es geht so ein bisschen in eine Selling Sunset Richtung, würde ich jetzt mal
ja,
sagen.
Also das waren so die ersten Sendungen, die halt in diese Richtung gehen. Und das war ja damals auch die Idee, nachdem Desperate Housewives lief, also aus einer Serie quasi ein Reality-Format zu machen. Und dadurch ist es damals entstanden.
Ich habe jetzt die Tage auch einen Podcast gehört. Das ist ein Podcast, Storytelling-Podcast über die Gründung von MTV. Und da ist die Geschichte ja sehr eng verbunden auch mit der Geschichte des Reality-TV.
Mhm.
Denn da gab es ja schon ganz frühe Versionen von Big Brother.
Ja.
Bevor es überhaupt Big Brother gab. The Real Life ist, glaube ich,
ja, genau.
Die erste große Reality-Show Mitte, Anfang der 90er, meine ich. Und die wurde ja, das wird da auch erzählt, nur erfunden, weil man eigentlich eine Telenovela haben wollte, also sowas wie GZSZ und Co., aber nicht das Geld dafür hatte und dann halt gesagt hat, ja, dann machen wir es halt ohne Skript und setzen halt irgendwelche Leute dahin.
Ja.
Und so ist quasi Reality-TV entstanden, also aus einer Geldnot. Also The Real Housewives ist quasi dann aus einer ähnlichen Geschichte entstanden, dass man gesagt hat, okay, Desperate Housewives, Sex in the City und so weiter, funktioniert ja super.
Ja.
Aber ey, teure Sets und teure Schauspielerinnen können wir uns nicht leisten. Dann lass doch einfach irgendwelche Leute da nehmen und lass die halt ihre echten Konflikte irgendwie austragen. Und da ist, wie du schon sagst, eigentlich über die Jahre dann ein riesiger Kult darum entstanden, um die Real Housewives. Ja, jetzt ist es so weit, dass dieses Franchise The Real Housewives sogar bis ins Ausland eben vorgedrungen ist. Und ich persönlich war sehr überrascht, dass man jetzt in Deutschland, ich war nicht so sehr überrascht, dass man dieses Format nach Deutschland bringt. Ich war aber sehr überrascht, dass es wirklich das Format ist, also dass man wirklich The Real Housewives nach Deutschland bringt. Man hätte ja auch einfach sagen können, irgendwie Münchner Hausfrauen unter Palmen oder irgendwie Münchner Hausfrauen im Shopping waren oder irgendwie, also irgendwie so einen blöden Abklatsch, das ist ja völlig egal, weil man wird ja dafür nicht verklagt. Also du kannst ja einfach ein Format mit Hausfrauen machen und das nicht so nennen, aber sie haben tatsächlich das lizenzieren lassen, aka sich wirklich um die echte Lizenz bemüht und deswegen auch Geld in die Hand genommen. Und ich glaube, das ist auch notwendig, wenn du ja darauf abzielst, wirklich auch diese Fanmeute mitzunehmen, beziehungsweise hier so ein paar Leute gleich mal irgendwie in Schwitzen zu bringen mit der Ankündigung The Real Housewives, also die echte Version kommt nach Deutschland. Es bringt natürlich aber auch gewisse Erwartungen mit sich, dass man da auch eben die Menschen nicht damit enttäuscht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Nathalie, haben die das in der Form geschafft? Also haben die dich enttäuscht oder haben sie den Hype quasi, den du ja wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen gespürt hast, mitgenommen?
Ich will jetzt nicht direkt irgendwie mit dem Negativen beginnen. Deswegen sage ich erstmal, ich habe die Folgen, die draußen sind, auf jeden Fall gerne geguckt. Also es hat sich jetzt nicht angefühlt wie irgendwie so ein, wie eine andere Hausaufgabe, sondern ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Und als ich dann so reingegangen bin, hatte ich natürlich aber auch die amerikanischen Staffeln so im Hinterkopf, die ich gesehen habe. Und gerade wenn man dann so in die erste Folge reingeht, es ist schon ein bisschen, also da hatte ich kurz ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da dachte ich echt so, scheiße, ist das jetzt, gehen wir jetzt in Richtung so tough, was die manchmal so bei so einer Rubrik bei tough irgendwie, wo man dann so denkt, ja gut, das geht jetzt irgendwie nur so 10 Minuten und dann ist es wieder vorbei.
The hottest girl in town.
Genau, genau so. Weiß ich nicht, wo, da geht's ja dann auch manchmal um so, das sind die reichsten Frauen in München und so in die Richtung. Ja. Und da dachte ich dann, nee, irgendwie, das fühlt sich gerade so ein bisschen zu weit entfernt davon an. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass Housewives ja wirklich auch so ein paar Dinge hat, die einfach so krass dazugehören, dass ich halt, da bin ich echt ein bisschen sauer, dass das nicht mit übernommen wurde. Und ich, da verstehe ich dann nicht, warum nicht, weil du ja eben auch gesagt hast, ja, es ist halt wirklich The Real Housewives und nicht irgendwas anderes. Und dann checke ich nicht, warum es kein richtiges Intro gibt, weil ich finde, das ist wirklich eine der wichtigsten Merkmale dieser Sendung. Und ich habe jetzt 4 Folgen gesehen und es gab immer noch kein Intro. Ich verstehe nicht, warum. Ich finde das wirklich so frech. Das ist einfach, das ist so kitschig und irgendwie albern, dass es dazu gehören muss. Aber sie haben es einfach nicht gemacht.
Ein Intro kostet. Und das ist natürlich vielleicht schon eins der Probleme, dass man natürlich nicht...
Ja, aber wie viel, also sorry, ich weiß ja nicht, ob du hast das bestimmt schon mal gesehen, da von irgendeinem, ja. Ne? Und das ist ja auch das Ding, was ja auch total gut auf Social Media und so läuft, bei den Leuten, die halt wirklich alles gucken und dann natürlich auch darüber schreiben, dass jede Housewife in jeder Staffel eine eigene Tagline hat. Also jede hat so einen Satz, den sie dann quasi so einspricht und sich dann so in die Kamera reindreht. Und das ist quasi so, das gehört mit zum Intro dazu. Und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, was so Produktion und Kosten angeht, aber das sieht jetzt von Bravo TV auch nicht übelst teuer aus, was die da immer machen. Also die stehen halt in so einem Green Room und drehen sich da in ihren Abendkleidern einmal um und sprechen dann diesen Satz ein. Und das ist das Intro. Also es ist jetzt nicht irgendwie super crazy, dass man da die ganze Zeit irgendwas so Großartiges sieht, sondern das ist halt alles. Keine Ahnung, also ich skippe das dann halt natürlich auch irgendwann, aber ich hätte das gerne in der deutschen Version wenigstens 2-mal oder so gesehen, um halt auch zu wissen, welcher Charakter quasi so welche Tagline bekommt, weil das ja auch mal ein bisschen was über die Story der Person so aussagt. Und dass das dann gar nicht da war, da war ich direkt so, ja geil, ich, also nee, da fehlt mir jetzt schon ein bisschen was.
Mir fehlt auch so ein paar Sachen.
Ja.
Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von dem Original und bin ja auch, wie man weiß jetzt durch diesen Podcast, auch nicht der Riesenfan von dieser Art des Reality-Entertainment, Reality-Entertainment, sage ich jetzt mal, also dieser Stil, den auch Selling Sunset sehr gut macht und so. Dieses polierte, aber trotzdem, also so dieses sehr gut ausgeleuchtete und sehr gut inszenierte, in gewissen Rahmen auch durchgeplante, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist auch in dem Original wenig jetzt, sage ich mal, Ungeplantes, was man sieht vor der Kamera. Klar ist die Art und Weise, wie das funktioniert, so, dass man denen quasi feste Szenen vorgibt. Hier sitzt ihr jetzt und von mir aus, ihr redet über das, aber die Frauen an sich entscheiden selbst, wie sie dann ihr Gespräch führen und so weiter. Das, glaube ich, in den Grundzügen ist auch hier so. Trotzdem ist es dann doch nochmal ein großer Unterschied, glaube ich, wie das dort und wie das hier funktioniert. Und das führt bei mir dazu, dass das Format, was ich ohnehin schon jetzt nicht so geil finde von der Machart im Original, jetzt in der Adaption noch ein bisschen schlechter bei mir zumindest ankommt. Und deswegen habe ich jetzt nicht so einen Ultra-Fan dran. Und ich habe halt gehofft, dass die Tatsache, dass es halt in München spielt, dort, wo ich lebe, dass das halt dem Ganzen ein bisschen entgegengeht und dass wenigstens das mir irgendwie großen Spaß macht und deswegen irgendwie diese Faszination kommt. Das ist jetzt auch nicht so sehr passiert, weil, also ich muss sagen, sowohl die Frauen, die wir da sehen, jetzt nicht so Menschen sind, die ich so krank, bis auf wenige Ausnahmen, mit München assoziiere. Ich bin jetzt natürlich auch nicht in diesen Kreisen unterwegs, deswegen keine Ahnung. Zweitens ist es halt auch jetzt nicht so, dass ständig wirklich an Schauplätzen irgendwie es stattfindet, die man auch so kennt, weil es spielt halt sehr oft in irgendwelchen Boutiquen oder irgendwie, und die können halt überall auf der ganzen Welt sein. So.
Ja.
Allein schon die Tatsache, dass es in dieser ersten Staffel nicht um die Wiesen geht, ist für mich schon ein großer Fehler, den die gemacht haben irgendwie, weil, also was erwarte ich von einer High Society München Geschichte, dass es natürlich ums Oktoberfest geht, also.
Ja, die haben das ja mit diesem einen Event, aber da habe ich auch schon wieder vergessen, das war ja in der zweiten Folge direkt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall hat die eine, die auch Natalie heißt, was mich immer zusammenzucken lässt, hat da sich ihr erstes Dirndl gekauft und das war so das, wo man am nächsten da noch so an dieses Klischee so ein bisschen rangekommen ist. Aber da dachte ich dann auch so, ganz ehrlich, jede Stadt, in der das quasi spielt, hat halt auch dadurch, dass die einmal in New York sind, einmal in L.A., einmal in Salt Lake City und so, hat das natürlich auch immer so einen eigenen Charakter und man hat immer irgendwie anderes Wetter und einfach ein anderes Leben, was man so sieht. Und das hat mich dann auch mega verwundert, dass die dann auch immer, wenn die irgendwo essen sind, weil normalerweise in dem Original sind die einfach in einem vollen Lokal. Also da ist einfach jeder Platz besetzt und die sitzen da mittendrin, was natürlich geil ist, weil wenn das dann eine Folge ist, wo jemand mega ausrastet und irgendwie sein Glas auf dem Tisch zerscheppert, dann sitzen da natürlich normale Leute drumrum und gucken dann auch so und sind so, okay, cool. Und jetzt, immer wenn die irgendwo waren, dachte ich mir so, ja, okay, cool, die haben da jetzt irgendwie für ein paar Stunden auf jeden Fall in diesem Restaurant oder so einen Raum gemietet und diese Frauen da hingesetzt und die müssen sich jetzt irgendwie versuchen, so normal wie möglich zu unterhalten. Also man denkt ja dann irgendwie, München ist ausgestorben. Also es sieht immer so aus, als würde das an so einem Sonntagabend oder so gedreht worden sein, wo halt wirklich keiner mehr irgendwie auf der Straße so wirklich ist. So ganz merkwürdig.
Also man muss sagen, München ist ausgestorben, also an vielen Abenden, deswegen ist das vielleicht, aber nein, es stimmt natürlich, dass der, also das meine ich aber auch mit Production Value, also dass eben nicht so viel Risiko eingegangen wird, an belebten Orten zu drehen und so weiter und dass es sehr auf Sicherheit rüberkommt, auf Sicherheit gedreht, weil geschützte Räume und, sag ich mal, eine übersichtliche Anzahl an Menschen, die im Hintergrund rumlaufen und so, ist natürlich alles sicherer. Und für so eine erste Staffel einer neuen Serie, sage ich jetzt auch mal, wahrscheinlich ja einfach risikofreier eine Staffel hinzukriegen, wo man vielleicht auch noch nicht so sicher ist, kriegen wir das alles hin, klappt das mit den Frauen, die sind alle neu vor der Kamera und so. So wirkt das alles, so ein bisschen risikobefreit und einfach mal, wir machen das jetzt mal, wir schreiben denen so gut es geht ein Drehbuch. Wir wissen noch nicht genau, wie die vor der Kamera funktionieren. Wir müssen denen so gut wie es geht helfen und wir versetzen die von geplanter Situation zu geplanter Situation und so geht es dann Schritt für Schritt von geplanter Situation zu geplanter Situation und man hat immer das Gefühl, ja, es ist halt nicht so ganz viel Reality mehr drin und noch weniger als im Original und das Original macht es ja dann sehr gut, dass sie diese geplanten Situationen eben völlig ausufern lassen, also dass man denen halt irgendwie ein Szenario vorgibt und dann sind die Frauen halt aber völlig auf 180 quasi und haben da jede Freiheit, aufeinander loszugehen und was weiß ich zu tun. Und hier folgt es aber immer noch einer ziemlich strikten Storyline, die man halt auch hier ganz deutlich sieht. Also ne, die eine kommt neu an in der Stadt und muss, man merkt schon von Folge 1, sie muss bis Folge 6 eine gewisse Entwicklung durchmachen. Ich würde mal vermuten, dass solche staffelübergreifenden Storylines zwar auch in dem Original vorkommen und angedacht sind, aber dass die wesentlich flexibler im Kopf sind, die ganzen Leute hinter der Kamera, was theoretisch auch noch passieren kann. Also die nehmen dann einfach alles mit und ja, machen sich nicht so ganz viel den Kopf drüber, wohin diese Staffel irgendwann abdriftet, weil man sich sicher sein kann, dass die Frauen verrückt genug sind, um ja, irgendwo zu landen, wo es auf jeden Fall mal unterhaltsam ist. Und das ist ja das gleiche Problem, wie wir auch schon bei Staffel 1 von Ochsenknechts gesagt haben, dass es halt noch nicht so genau weiß, wen sie da vor der Kamera haben.
Ja.
Und deswegen für die erste Staffel gefühlt noch eben deswegen auch weniger Risiko eingehen, weil sie irgendwie denken, ja, aber wir müssen halt so viel Unterhaltung in all das reinlegen, was wir denen jetzt als Ausgangssituation präsentieren, diesen Frauen, und haben halt nicht so viel Vertrauen in die Frauen selbst, dass die Sachen unterhaltsam machen durch ihre Art zu reden, durch ihr Verhalten und so weiter. Und das ist noch so ein bisschen so ein Problem, was ich habe, was ich aber durchaus lösbar finde für eine zweite Staffel.
Ja, finde ich auch.
Und deswegen, ja, würde ich jetzt noch nicht so abrechnen mit dieser Sendung, sondern eher sagen, ja, irgendwo verständlich. Man kann es, glaube ich, auch in der ersten Staffel wesentlich besser machen, aber ich habe noch Hoffnung, dass es wachsen könnte. Weil eigentlich ist der Cast an Frauen nicht so schlecht.
Nee, wollte ich auch gerade sagen. Deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass es halt wirklich die allererste Staffel halt in Deutschland so ist. Dass die da halt gesagt haben, okay, wir müssen auf jeden Fall, das muss angesprochen werden, das könnte ein Thema sein, so. Und dann ist es halt die ganze Zeit, also die werden so ein bisschen in ihren Bahnen so gehalten, finde ich, die Frauen. Und an sich finde ich den Cast aber eigentlich voll gut. Und da sind auch auf jeden Fall Leute dabei, wo ich so dachte, ja, die könnte auch, keine Ahnung, die könnte jetzt auch in irgendeinem anderen Land dabei gewesen sein. Und ich finde gerade auch mit Natalie haben sie ja eigentlich voll den guten Griff gemacht, weil das ist ja eigentlich schon einfach eine gute Anfangsstory und man merkt ja auch, dass sie so ein bisschen auch der Main Character so ist, weil sie natürlich ja so den Neulingsbonus hat und immer wieder betonen kann, ja, sie ist extra aus Düsseldorf dahin gezogen und sie kennt noch gar nichts und niemanden und sie hat noch nie eine Weißwurst gegessen und so. Das passt natürlich dann ganz gut. Und aber auch so die anderen finde ich eigentlich auch alle gut. Aber man denkt, also manchmal gab es so Momente, wo man so gemerkt hat, okay, die wollen ja irgendwie so was von sich zeigen. Und die haben sind jetzt auch nicht irgendwie ängstlich oder denken, ah, da sage ich jetzt mal lieber nix. Sondern man merkt schon, dass die gecheckt haben, ja, also bestimmte rote Fäden, die wir hier immer so haben, die müssen auf jeden Fall angesprochen werden. Und wenn es die eine nicht macht, dann mache ich es halt so. Das ist ja eigentlich ganz gut. Es ist alles noch ein bisschen so klein gehalten. Ich verstehe auch nicht, wenn die zum Beispiel irgend so eine Party veranstalten, was ja auch in dem Original immer ist, dass da immer irgendeine ein Barbecue macht oder keine Ahnung, eine White Party oder Wunder was. Da ist es aber immer so, dass da wirklich, also das Haus ist voll. So, da sind nicht nur die Cast-Member, sondern da sind alle. Also die Familie ist da, irgendwelche Freunde sind da, irgendwie die Ex-Frau von dem neuen Mann von der einen Housewife und so. Und das ist irgendwie mir noch ein bisschen zu mini, dass die dann da in der einen Folge bei Tom Ford stehen und dann halt immer wieder betonen, das ist so exklusiv und Tom Ford, das gibt's nur 5-mal auf dem ganzen Planeten, wo ich mir denke, es interessiert mich doch nicht. I don't care, ich würde niemals zu Tom Ford gehen, nur um dann da irgendwie zu 6 zu stehen und dann ist halt nur so der eine Mitarbeiter quasi von Tom Ford, der da so ein bisschen mit denen dann auch so interagiert und eine Bauchtänzerin und da denke ich mir so, das wäre so geil gewesen, wenn jetzt da irgendwie so ein Raum voller Leute gewesen wäre, weil dadurch entstehen ja auch noch neue Konflikte und so.
Then again sind das halt die besten Szenen, wenn die auf diesen Typen von Tom Ford treffen, also wenn der irgendwie dann auf sie reagieren muss und das ist halt eben das, was man dann auf einen Schlag sieht. Wenn die Frauen aufeinander reagieren, dann ist der Spaß nur halb so groß, weil eben alle sehr genau wissen, was die Rolle von denen jetzt in dem Moment ist. Ja. Und dann ist da gar nicht so viel Überraschung dabei. Die wissen, die eine wird austicken, die wissen, die andere wird irgendwie blöde Kommentare über ihr Outfit abgeben. Aber bei so völlig Outsidern, die halt so halb gebrieft sind, da ist halt dann so eine Spur-Reality zumindest im Kern irgendwo zu sehen. Und das finde ich dann aber wesentlich interessanter. Also der eine Typ, der dann in so manche Gespräche erst so reingeschlittert ist und dann aber auf einmal so mega abgegangen ist und sich so irgendwie so an alle rangemacht hat, auch gefühlt und dann irgendwie auch so getanzt hat und so. Also das fand ich dann wesentlich interessanter irgendwie. Aber da merkt man eigentlich schon das Problem eben, wenn man, wie du sagst, das komplette Haus voller Leute hätte, dann hätte man halt wesentlich öfter solche Sachen. Ja, aber vielleicht einmal ganz kurz vorgelesen, um wen es da konkret geht. Also wir haben Carina, Mutter, Geschäftsfrau, 33, verheiratet, eine Tochter. Dann haben wir Lilly, ehemalige Unternehmensberaterin, 38, verheiratet und auch eine Tochter. Dann haben wir Seha. Seha ist Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner, 38, geschieden, auch eine Tochter. Dann haben wir Nathalie, wie du schon sagst, die ist neu in München, kommt aus Düsseldorf, forever 29, aber eigentlich 37 und verliert in dieser ersten Staffel ihren Partner, kann man jetzt
love
schon mal
it.
Sagen.
Das war schon geil, da dachte ich, okay, jetzt geht's los.
Ja, weil das auch so eine Spur von Echtheit hatte, weil man irgendwie gemerkt hat, diese Beziehung wird wahrscheinlich schon mehr gebröckelt haben, als in Folge 1 uns verkauft
also,
wird.
Das hat man ja auch gesehen, da alleine in der Folge, wo sie dieses Dinner macht, in der zweiten Folge, glaube ich.
Ja.
Und sie kommt da so nach Hause, das fand ich auch so witzig, wie der Freund auch so null Reaktion gezeigt hat und so ein bisschen schon so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bock hatte, dass sie dieses Format mitmacht. Ich wette, das war irgendwie ein Diskussionsthema und sie hat dann gesagt, ja, aber es ist doch voll die Chance und bla und wir machen das jetzt einfach. Und dann kommt die dann nach Hause und der Typ guckt einfach direkt in die Kamera, was halt auch, was man da nicht macht in dem Moment. Das ist ja auch irgendwie so, keine Ahnung, sie sitzen halt in den O-Tönen und geben dann da die Interviews. Aber normalerweise bei Housewives wird halt währenddessen dann nicht irgendwie in die Kamera geguckt oder so. Oder am besten noch mit den Leuten, die da filmen, so random gesprochen. Das ist halt wirklich nur in so Ausnahmemomenten, wo man dann so merkt, oh, jetzt ist hier irgendwie, wird hier irgendwas passiert gerade, was super ungeplant ist. Aber ansonsten guckt da keiner in die Kamera. Und da dachte ich schon so, alles klar. Entweder sie trennen sich diese Staffel noch oder es wird so über 3 Staffeln gezogen. Und dann gibt's da den großen Knall.
Das ist ja keine Storyline, die jetzt einen furchtbar hart hittet, weil man den Typen überhaupt nicht kennt so. Aber es ist zumindest irgendwie interessant und gut, dass sie es auf jeden Fall hingekriegt haben, dass man diesen Typen noch in Folge 1 kennenlernt zumindest.
Ja, genau.
Und dann sie irgendwas hat, was sie ein bisschen interessant macht, jetzt mal ganz zynisch gesagt, aber man kann ungefähr nachvollziehen, okay, die hat jetzt wirklich Schluss gemacht und das ist jetzt nicht irgendwie komplett erfunden. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, dass der Typ noch zugesagt hat für Folge 1 und dann tatsächlich während der Dreharbeiten der Schluss gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall so passiert. Dann haben wir noch Pega dabei, Office Managerin, 31, verheiratet. Kinder keine, aber schon in Planung steht hier dabei. Also mein underrated Hero ist auf jeden Fall Johanna oder Joana.
Ja, die ist echt, die ist super, dass die da drin ist.
Die ist Designerin und wird auch so ein bisschen als kleines Licht durchaus in der Society-Szene auch zumindest angekündigt. Also als jemand, der schon mal in der einen oder anderen Tageszeitung zu finden war, die auch vielleicht die ein oder andere prominente Freundin hat und so weiter. Und die auch so ein völliger Fremdkörper ist, muss man sagen, in der kompletten Konstellation. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, weil die hat, weiß nicht, irgendwie gefühlt nichts zu verlieren. Die ist auch gefühlt so ganz kurz vor den Dreharbeiten erst für diese Sendung irgendwie, weiß nicht, dazugekommen so. Also es wirkt so, als wären gerade erst irgendwie die Tinte trocken im Vertrag und alle wüssten noch überhaupt nicht Bescheid, warum die jetzt genau dabei ist. Aber sie ist dann dabei und mein underrated Hero auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, die hatte echt auch andere Vorstellungen von dem, was sie da erwartet. Also das ist so mein Eindruck, dass die jetzt so ein bisschen, auch Angst fast, also nicht Angst bekommt, aber schon so denkt, Scheiße, ich dachte, ich stehe ja ein bisschen auf so einem Podest, weil ich ja so ein Mini-Celebrity in München bin, aber die anderen Frauen juckt es irgendwie gar nicht, was ich so mache.
Jetzt ist ja das auch schon, also die Serie auch schon Thema gewesen in anderen Podcasts, wie zum Beispiel Baywatch Berlin. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Jakob hatte sehr große Kritik daran und hat unter anderem auch bezweifelt, dass das alles so echt ist mit den Wohnungen, die da haben und mit den Häusern und so, dass es vielleicht Airbnbs sind und so, wo die da drin sitzen und dass das alles wesentlich mehr Fake ist, als man denken würde. Glaubst du das auch?
Ja, also ich weiß nicht, da habe ich gar nicht so doll jetzt zum Beispiel über die Wohnung und so nachgedacht, weil da auch wieder dachte ich so, Leute, sorry, aber das ist das Format, das ist Real Housewives. Ich möchte auch sehen, wie die wohnen. Natürlich ist das totaler privater Eingriff, da alles zu sehen. Aber wenn ich da zum Beispiel, keine Ahnung, an andere Frauen, Housewives denke, dann weiß ich einfach genau, wie es da aussieht. Und wenn ich jetzt an die aus München denke, habe ich keinen blassen Schimmer. Außer in der einen Folge, wo sie bei Pega, glaube ich, waren, wo sie dann auch so geräuchert haben. Und das da so, ja, weiß ich nicht, also da hätte irgendwie jeder wohnen können, fand ich. Das könnte auf jeden Fall ein Airbnb gewesen sein, weil das irgendwie null den Eindruck gemacht hat, als würde da irgendjemand wohnen. Deswegen kann auf jeden Fall sein, ja.
Mir ist es gar nicht so wichtig. Ich brauche nur Einblick. Ich muss nur das Gefühl haben, zumindest die wollen mir irgendwas zeigen. Weil
ja,
sonst,
genau. Und das hatte ich irgendwie gar nicht.
Ja, genau. Das ist für mich viel eher das Problem, als ob das jetzt alles echt ist oder nicht, sondern ich muss irgendwie das Gefühl haben, die dürfen mir zumindest nichts verstecken, weil ich meine, also wenn ihr da mitmacht, dann solltet ihr schon euch im Klaren sein, dass ihr viel von euch teilen solltet. Also, dass man da dann irgendwelche Geheimnisse hat oder keine Ahnung. Also, dann kann für mich nur der Grund sein, dass sie halt wirklich komplett ein anderes Leben leben und das wäre jetzt für mich auch nicht so geil.
Nee.
Aber ja, ich finde, man hätte im Casting dann darauf achten können, ey, dann caste ich halt wirklich Leute, die bereit sind, irgendwie alles zu zeigen und nicht, die da irgendwelche Vorbehalte haben, weil das stört mich schon auch wirklich und das habe ich auch gehört mit den zwei Freundinnen, mit denen ich geschaut habe, die das Original jetzt nicht kannten, aber die sich auch sofort gedacht haben, hä, aber ich muss doch bei denen, es geht hier um reiche Leute, ich muss doch zumindest mal diesen klassischen Voyeurismus haben, irgendwie, dass ich deren Häuser mir anschauen kann und darf. Also, wenn das nicht erfüllt ist, dann fehlt schon mal irgendwie ein großer Anteil daran, warum ich es mir überhaupt anschauen soll.
Ja, und dann, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Also natürlich geht es da auch darum, öfter mal so anzubringen, ja, die haben Geld, bla bla bla. Wobei man jetzt beim Original auch weiß, es ist auch kein Geheimnis, dass da einige dabei sind, die sich auch verschulden, um an diesem Format teilzunehmen, was natürlich komplett gaga ist. Die dann eben sich ein teureres Haus kaufen und ein großes, was irgendwie nach was aussieht. Und in Wahrheit haben die eigentlich gar nicht so viel Kohle und denken dann aber, sie können da die Riesenkarriere machen und holen das Geld halt wieder rein. Aber irgendwie können die das da ein bisschen besser überspielen. Und ich fand jetzt auch, dass das im Deutschen auch gerade zu Beginn so mega doll so gezeigt werden wollte, von wegen, nach 5 Minuten waren die dazu sofort in, wie heißt dieser teure Skiort?
St. Moritz.
Ja, genau. Da waren sie dann direkt und dann war direkt hier, ich habe einen teuren Pelz an. Und dann in der anderen Folge diese Diamantenparty, wo ich auch so dachte, okay, I don't care. Also weiß ich nicht, das ist irgendwie jetzt nicht unbedingt so das Hauptmerkmal, dass da jetzt ständig so gesagt werden muss, das ist so teuer und so teuer und wir gehen jetzt zu Käfer und Käfer ist übrigens das Teuerste, was man hier kaufen kann und das sind die krassesten Delikatessen und weiß ich nicht, das war dann irgendwie so, hat irgendwie nicht so hingehauen, dass man auf der einen Seite gar nichts von denen sieht. Und dann auf der anderen Seite wollen sie einem aber so weiß machen, ja, also wenn ich wollte, dann könnte ich mir jetzt hier irgendwie ins feiner 1000 Euro teuren Diamanten kaufen. So, ja. Also ich weiß
ja,
nicht.
Ja, das hat halt noch mehr Fake gewirkt dadurch.
Ja, genau.
Obwohl es vielleicht gar nicht so Fake war, aber es wirkt dann so sehr, wenn du irgendwie auf der einen Seite so privat bist, aber dann auf der anderen Seite so deine wohlhabende Seite so krass nach außen kehrst, dann fang doch mal bei deiner eigenen Wohnung an. So.
Ja.
Also wenn du schon so viel zeigst, dann fang doch mal bei deiner eigenen prunkvollen Einrichtung an. Ja, ich glaube, so ein paar schlechte Entscheidungen wirklich einfach getroffen, die gar nicht so, also die man easy hätte umschiffen können, selbst mit dem Problem meiner ersten Staffel. Ich glaube, wie gesagt, viel kommt daher, aber halt nicht alles ist dadurch erklärbar, dass halt eine erste Staffel für so ein Format sehr, sehr schwer ist. Ich würde auch sagen, dass das genügend Potenzial da ist, um zumindest noch eine zweite Staffel zu machen. Aber man muss schon so echt ein paar Schrauben drehen.
Ja.
Aber ich bin ja sehr froh, dass das Format da ist, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Frauen in einem Alter in einer gewissen Öffentlichkeit haben. Also ich finde das Format fast besser für die Möglichkeiten, die durch eine Zweitverwertung von den Frauen stehen, weil jetzt ist natürlich die Tür offen, dass diese Leute auch in andere Formate gehen. Und dafür hätte ich The Real Housewives sehr gerne in Deutschland als so Player im Reality-Bereich. Ich liebe ja diese Society-Ladies in anderen Formaten.
Ja.
Also wenn so jemand bei Promi Big Brother oder beim Dschungelcamp sitzt oder so, dann finde ich das wesentlich geiler als der 10.000. Reality-Star im Alter Anfang, Mitte 20.
Ja.
Allein deswegen will ich, dass es weitergeht, damit eine Natalie vielleicht dann vielleicht bald woanders sitzt. Das fände ich ja geil. Da ist The Real Housewives ja schon in den USA ein verlässlicher Produzent von Reality Queens, die auch anderswo vorkommen.
Weiß ich nicht, aber da denke ich dann auch wieder, wo würden sie dann da jemanden hinschicken? Also okay, Promi-BB würde vielleicht wirklich noch drin sein. Das könnte ich mir sogar vorstellen, weil das auch wieder so random wäre, dass dann da eine von denen wirklich in so einem schäbigen Container sitzt und die dann natürlich auch so sagen können, ja, oh, sie ist eigentlich nur das Teuerste vom Teuren gewöhnt und jetzt ist sie hier. Aber ansonsten, weil gerade bei so anderen Formaten wie jetzt zum Beispiel Sommerhaus oder so, da bräuchte man ja dann wieder den anderen Part. Und den sieht man ja, ja bis jetzt nicht mal. Und da wäre jetzt zum Beispiel nur so die einzige oder der einzige Mann, den man auch so ein bisschen mehr gesehen hat, das war der von Pega, glaube ich, ne? Der ja auch diese Karre geschenkt hat in der ersten Folge.
Ja. Der Anwalt, was
auch irgendwie
oder ist
super unnötig war, aber okay. Bei dem könnte ich mir noch vorstellen, dass der auch dann in späteren Folgen öfter nochmal auftritt, weil der bestimmt auch gerne sich selber sieht und gerne vor der Kamera ist. Aber jetzt so bei den anderen weiß ich nicht, ob da jetzt, was die jetzt noch groß machen könnten.
Ja, aber angenommen, dieses Speed-Dating, ne, zum Beispiel funktioniert. Und da wird wirklich so eine Storyline zusammengeschustert, dass jemand Neues kennenlernt.
Mhm.
Temptation VIP, sowas auch.
Also, ja, weiß ich nicht. Aber da denke ich mir dann, sind sie dann nicht wirklich zu wohlhabend dafür?
Ja, aber irgendwann an einem gewissen Punkt übersteigt deine neue Prominenz und dein Geltungsdrang ja, also irgendwann sticht es ja sozusagen den Reichtum. Also wir haben ja auch schon reiche Leute in so komischen Formaten gesehen. Also warum geht ein Prinz von so und so zu Promi Big Brother?
Ja, also, stimmt. Aber ich möchte noch mein liebstes Zitat, weil die Stellen, die ein bisschen krampfig und schlecht sind, die sind dann teilweise auch wieder witzig, sodass man da dann auch ein bisschen Fun dran haben kann. Nämlich die Folge, in der Natalie Lilly erzählt, dass sie sich getrennt hat von ihrem Freund oder er sich von ihr, keine Ahnung. Und dann fragt Lilly, ja, aber was ist denn jetzt, seid ihr jetzt getrennt? Und Natalie weint und sagt, ja. Ich bin Natalie und ich bin jetzt allein. Und das habe ich natürlich sofort abgefilmt und dachte, das ist ein Meme, da sagt jemand meinen Namen, hahaha. Ha, ha.
Und dann hast du es wofür benutzt?
Ich habe es einmal in eine Gruppe geschickt und dann, ja. Mal sehen, was damit in Zukunft passiert.
Mal sehen, ja. Nee, es waren schon ein paar lustige Szenen dabei, gerade mit Natalie. Also jetzt außerhalb von Natalie muss man sagen, gab es noch diese ESO-Storyline, die noch natürlich so ein paar absurde Szenen dann hervorgebracht hat. Aber also ich finde ja fast so eine Lilly irgendwie noch am münchensten.
Ja, finde
also
ich die, auch.
Bei die der
passt
so,
auch gut da rein.
Die passt sehr gut da rein, aber die bietet halt auch nicht so viel, was sie jetzt so krass unterhaltsam macht. Also da fand ich die Szene in dem Restaurant beim Speed-Dating, also die quasi daneben passiert, als dann eben Joanna auch so mitten dann im Zentrum auf einmal ist und dann so rumbrüllt und da diesen einen Spruch, um den es dann drei Folgen lang geht, der auch so halb schlimm war, das fand ich dann schon irgendwie geiler und das ist auch klassischer Real Housewives, also weil man da gemerkt hat, so da geht gerade wirklich irgendwas so ein bisschen drunter und drüber und die Tatsache, dass sie sich jetzt an dieser Kleinigkeit aufhängen, zeigt, dass es gerade nicht im Drehbuch vorkommt, weil sowas würde dir keiner schreiben. Also, dass es wirklich um so einen Nebensatz geht. Also, das haben sie auch mit der Kamera kaum auflösen können, um was es jetzt konkret eigentlich geht. Und das war eigentlich ganz gut, weil dadurch irgendwie klar wurde, die regen sich wegen irgendeiner Scheiße auf. Dabei hassen die halt einfach. Und deswegen geht es jetzt hier gerade so ab.
Ja, und ich glaube auch, also, weiß ich nicht, Joanna ist auch so ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich. Aber ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass die wirklich so denkt, ja, ich bin ja hier ein bisschen über den anderen. Und dann irgendwann in Folge 4 oder so hat sie es ja auch genauso ausgesprochen. Ich dachte so, ja, endlich gibt sie es zu. Das ist doch das ganze Problem. Und ich kaufte ja auch irgendwie ab, dass sie da teilweise wirklich so ihr Leben in Frage stellt und sich wirklich so fragt, warum sie da irgendeinen Vertrag unterschrieben hat. Und auch einfach dann zwischendurch nach Hause wollte und dann ja auch gegangen ist.
Ja, also das sind The Real Housewives of Munich. Wir hoffen auf Staffel 2 mit deutlichen Verbesserungen, aber trotzdem ja, mit den gleichen Frauen. Ich glaube, mit ein, zwei Zugängen oder Abgängen ja, kann man da schon noch was hinkriegen mit dem Cast. Aber ja, das waren The Real Housewives. Wir bleiben bei RTL Plus und wir bleiben im Reality Game. Mal schauen, ob The Real Housewives auch etwas sind für die Reality Awards. Die werden nämlich, haben wir schon mal gesagt, zum ersten Mal in diesem Jahr ja vergeben. Und jetzt ist klar, wann. Und so ein paar Sachen sind auch schon ja bekannt, wie das Ganze aussehen kann. Und zwar ist das Datum der 7. Dezember in den Kölner MMC-Studios. Da wird Sophia Tomalla diese Gala moderieren. Sie wird als Gastgeberin durch den Abend führen. Im Vorfeld der Verleihung wird Reality-Expertin Olivia Jones bereits eine Stunde lang live vom roten Teppich berichten.
Alter.
Und auch bei der anschließenden Awardshow wird sie Sophia Tomalla unterstützen, sowie als Laudatorin dabei sein. Ja, also 7. Dezember ist deswegen auch ein sehr interessantes Datum, weil das ziemlich genau das Datum sein wird, an dem wir beide, Nathalie, auch unsere Reality Awards ja, vergeben. Und das kann eigentlich kein Zufall sein, dass die das dahin legen, oder?
Ja, das finde ich schon ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Also ich habe auch so das Datum gesehen und dann dachte ich so, ja, so Anfang Dezember peilen wir immer so an.
Ja.
Und also ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht und welche Kategorien und wie ernsthaft das auch gemacht wird. Ich kann es mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen.
Es gibt schon so ein, zwei TikToks mit den MacherInnen. Und ich bin nicht sicher, ob man die MacherInnen kennen sollte. Ich weiß nicht, ob es eine Produktionsfirma ist oder ob es irgendein Podcast ist. Ich weiß auch nicht.
Okay.
Ich glaube, auch unser lieber Freund Ramon Wagner hat da auch ein Wörtchen mitzureden, glaube ich, an wen die Preise.
Ist das jetzt schon Mr. Trash TV?
Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch seine Finger im Spiel, aber zumindest Ramon und seine Agentur, glaube ich, sind da in irgendeiner Weise auch beteiligt. Klar ist aber, dass es eine Publikumsabstimmung ist. Das heißt, das Publikum hat komplett das Sagen, wer diese Preise gewinnt. Es gibt keine Jury oder sowas. Die werden halt die Kategorien dann irgendwann bekannt geben. Und zu den Kategorien, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ist bekannt, dass es ja neben den großen What-the-fuck-Momenten oder so halt auch positive Awards geben soll. Also ist ja schon bekannt, dass irgendwie die Queen und der King des Jahres oder so genannt werden. Aber auch werden einzelne Formate quasi geehrt. Also dass man wirklich abstimmen kann über das beste Reality-Format und so. Das ist ganz cool. Ja, ansonsten wird es, glaube ich, auf die Mischung ankommen. Und ich habe halt einfach Angst vor der großen Reality-Bubble, die dazu tendiert, jetzt Leute für etwas auszuzeichnen, die ich nicht unbedingt auszeichnen würde.
Ja.
Und ich habe auch so ein bisschen Angst vor den Auswirkungen von so einer Awardshow. Also was hat das dann im nächsten Jahr zu bedeuten? Also wenn da die komplette Reality-Branche versammelt ist und sieht, wer da ausgezeichnet wird, für was auch immer dann geehrt wird, dann habe ich schon jetzt Angst, dass das dann irgendwie ein Verhalten antreiben wird, was wir ja eh schon hassen. Also dass die quasi das für den Fame oder für, sag ich mal, irgendwelche Schlagzeilen auf Promiflash und sowas machen, das wird ja dann durch sowas quasi nur angetrieben, habe ich so das Gefühl.
Ja, wobei ich mir dann auch so denke, also es ist ja jetzt kein wirklich ernstzunehmender Award, oder?
Ja, kaum, aber
also ich weiß nicht,
du weißt,
ob das
wie
jetzt
ernst die das nehmen werden.
Ja, natürlich. Also ich fände es auch irgendwie witzig, wenn ich jetzt in so einem Format mitmachen würde. Aber das wäre jetzt nicht so das Goal, was ich so im Kopf hätte, wo ich so denken würde, geil, wenn ich jetzt da genau die und die Storyline irgendwie verfolge oder mich so und so verhalte, dann könnte ich da Ende des Jahres, am 7. Dezember, könnte ich mir da so einen geilen Award einheimsen, den mir Sophia Tomalla übergibt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so der Antrieb. Ich glaube, dass das Problem, das wir sowieso schon haben, das wird eher durch ja Social Media und so sowieso krass angefeuert, dass dann Leute sich extra beschissen verhalten. Und ich glaube, dieser Award wird es jetzt nicht noch schlimmer machen.
Ja, wäre ich nicht so sicher, weil das halt auch wieder Sendezeit und Sendezeit halt auch mal auf einer sehr großen Bühne dann wahrscheinlich sein wird. Und da kommst du dir nicht ultra geil vor, wenn du dafür auch noch so einen goldenen Preis überreicht bekommst.
Also,
und
ich
dann
glaube,
im Wikipedia-Artikel von der Reality Award Show auftauchst, dann ist das halt auch geil. Und dann noch eine Laudatio bekommst von Olivia Jones und so.
Ja.
Dann hast du es halt geschafft.
Ja, also die müssen auf jeden Fall relativ smart vorgehen, was die Kategorien angeht. Aber wenn da schon irgendeine Kategorie dabei ist, wo man schon weiß, da können nur so richtig Kackleute drin landen, die halt wirklich auch, wo man schon so moralisch so denkt, weiß ich jetzt nicht, ob derjenige überhaupt irgendwo nominiert sein sollte, auch wenn es vielleicht eine negative Kategorie wäre, weil das würde auf jeden Fall auch Diskussionen auslösen. Und das alleine, also wenn ich dann schon so dran denke, dann so 3 Wochen vorher sind dann ständig auf Instagram irgendwelche Reels und irgendwelche TikToks, die dann da diskutieren. Sollte Max Bornmann nominiert sein? Also das nervt mich jetzt halt schon irgendwie die ganze Zeit, diese Diskussion um diese Leute.
Es klang zumindest in diesen TikToks, die ich noch im Ohr habe, so, als, weil die haben dann irgendwie, als sie da gesprochen haben, ja, es wird eine Kategorie geben für die besten Shows und so, da werden dann, weil die haben dann irgendwie gemeint, da werden dann eben nicht so Shows, wo es nur um Schlägereien geht und so genannt, sondern es geht schon um die Qualität, also
ja.
Als hätten die das auf dem Zettel, so, dass man schon aufpassen muss, was man jetzt ehrt und was nicht, also naja, wollen wir mal hoffen, dass es so ist. Reality Awards am 7. Dezember und natürlich auch unsere besten TV-Momente, so um den Dreh, würde ich jetzt mal ankündigen. Dann gehen wir jetzt noch in die Hausaufgaben und ja, du bist die Erste, die ihre Hausaufgaben quasi erledigen musste. Also wir haben ja in Folge 250 Strafen verteilt für diejenigen, die im Verliererteam waren und du warst ja eine von denen, die anderen sind Jani, Bär und Jule, ne?
Anni?
Ja? Nee, Anni, na klar, ja. Ja, Anni ist schon mir, weil ich habe mit ihr die Strafe zusammen schon auch angeschaut. Da
wird
es dann bald ja, das Update dazu geben. Aber du bist jetzt die Erste, die ihre Strafe einlöst und ich habe dir die Hausaufgabe in dem Fall gegeben und habe das letzte Woche angekündigt mit den großen Worten, ich gebe dir die Hausaufgabe, die beste First Dates Folge ever zu schauen. Nämlich die Folge, die ich gerne auch verlinke in den Shownotes, die Folge aus dem Jahr 2018, die den Titel trägt Gökhan und Hedda.
Yes. So.
Ja. Also ich bin völlig durch Zufall auf diese Folge gestoßen. Ich war bei einer Freundin, wir haben einfach First Dates angemacht und völlig random auf diese Folge geklickt. Und ich habe die seitdem mit noch 2 weiteren Menschen angeschaut. Und es war jedes Mal einfach nur geil, weil für mich ist die perfekte Folge von First Dates, ist, weil von vorne bis hinten nur Highlights passieren. Und ja, bin jetzt sehr gespannt, wie du diese Hausaufgabe erlebt hast.
Ja, also erstmal danke natürlich für diese Aufgabe. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass du mir irgendwas ganz anderes gibst. Keine Ahnung, irgendwie was richtig abgedreht ist. Oder dass wir wieder hier in irgendeine Porno-Richtung gehen, um ehrlich zu sein. Und dann dachte ich so, ja gut, First Dates, das ist solide, das kriege ich hin. Und ich glaube, ich habe die Folge sogar irgendwann vor Jahren, ich konnte mich dunkel dran erinnern, weil die Leute kamen mir so bekannt vor, die da drin waren. Also wirklich so jedes Paar. Da dachte ich bei jedem so, ja, ich habe die Person auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber so an die konkreten Gespräche konnte ich mich zum Glück nicht mehr erinnern. Und da sind auf jeden Fall Highlights dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben kann mit der, das ist die beste Folge von First Dates ever, weil dafür habe ich einfach zu wenig First Dates geguckt. und kann das nicht so einschätzen. Aber das ist auf jeden Fall, haben sie auf jeden Fall gut zusammengemixt, die Paare. Da hat das Casting Department haben sich echt was dabei überlegt, das merkt man echt.
Das ist mir jetzt natürlich nicht euphorisch genug, aber vielleicht kriege ich das ja noch aus dir raus. Also, wie bespricht man jetzt eine Folge von First Dates?
Ja.
Also man kann jetzt sagen.
Also wir können ja erstmal, weil ich habe mich in erster Linie gefreut, dass ich nochmal kurz über Roland Rettel ranten darf. Und jede Folge beginnt ja mit dem eigentlich.
Es ist halt Baby Roland Rettel. Also es ist noch eine andere Zeit, es ist 2018. Man merkt es auch so besser an der Mode. Das ist irgendwie, sieht alles aus wie aus den 80ern gefühlt. Also jetzt so, weil einfach so ein Sprung seitdem passiert ist.
Na vor allem erst noch, haben die ja damals auch noch so getan, als wäre das sein Restaurant und als würde er da hinten irgendwo die Pfifferlinge braten oder so. Und in Wahrheit macht er ja da gar nichts, sondern steht da immer nur rum und begrüßt die Leute unangenehm. Und ja, wenn man Glück hat, bekommt man nicht noch irgendeinen zweideutigen Spruch gedrückt, vor allem wenn man eine Frau ist. Man kommt da ohne durch und kann sich an Tresen setzen und hat dann seine Ruhe. Aber ja, also das wäre schon der erste Grund, weshalb ich mich da niemals bewerben könnte.
Also mir ist eine Sache aufgefallen in der, ja, in der Begrüßungstechnik von Roland Drettl.
Ja.
Die kommt auch in dieser Folge vor, wo ich mir immer wieder denke, was willst du jetzt damit? Weil man kann nicht gut darauf antworten. Und zwar kommt ein Mensch auf ihn zu, in dem Fall ein Mann, und das Einzige, was er sagt, ist, cooler Typ. So, was mache ich jetzt damit? Und das sagt er ganz oft, dass er irgendwie sagt, lustiger Typ bist du. Und da, was macht man denn damit? Also sag ich jetzt danke oder, weil es geht, also es gibt davor gar kein Gespräch. Da kommt ein Mann auf ihn zu und er sagt, cooler Typ. Und dann, was sage ich jetzt darauf? Ja, hallo erstmal. Ne? Ja. Also er hat ihn ja überhaupt nicht begrüßt. Er hat so eine komische Art, ein Gespräch zu führen, um dem anderen gar keine Chance zu geben, außer irgendwas Peinliches zu machen.
Ja, und das ist ja auch voll die Aufgabe, bei der man eigentlich beruhigend auf die Leute wirken muss. Weil das ist ja echt so ein Format, wo wirklich total so normale Leute hingehen, würde ich jetzt mal so sagen. Also so die Schwelle, um sich da zu bewerben, ist wahrscheinlich relativ gering, als jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, Aito oder so. Also das ist ja schon nochmal eine andere Art von Dating-Sendung. Und dann haben die da ein Blind Date mit Kameras und viele sind ja wirklich aufgeregt. Und das Erste, was du dann siehst, ist einfach Roland Drettl in so einer völlig aus der Zeit gefallenen Weste, der dann da irgendwie, weiß ich nicht, da das, gerade so Leute, die auch nicht so Smalltalk-mäßig gut dabei sind, da will ich mich jetzt auch mal dazu zählen. Also ich muss mir da schon immer mächtig irgendwie was aus den Fingern saugen, damit es nicht merkwürdig abgeht. Und dann kommst du da rein und dann, ja, was...
Cooler
was,
Typ.
Cooler Typ, ja, gut schaust du aus. Ich sag, ja, danke, keine Ahnung. Und irgendwie macht er das dann auch nicht besser, wenn dann die zweite Person dazukommt, weil er dann direkt so, ja, und, was sagst, ist dein Typ? Es ist dann immer direkt so, geh doch weg, du bist doch nicht Teil dieses Dates und du musst auch irgendwie nicht sagen, wen du selber gut findest oder wen du attraktiv findest, weil der war ja auch damals auch noch verheiratet, da frage ich mich eh, weiß ich nicht, was das immer sollte. Ich weiß nicht, ob es heute noch schlimmer ist oder weniger schlimm, aber bei den damaligen Folgen, da dachte ich auf jeden Fall öfter, einfach mal nix sagen, Roland, geh hinter deinen Tresen und bereite das Essen zu.
Also zu der niedrigen Schwelle bei den Bewerbungen kann ich mal aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern,
ja,
weil das tatsächlich, also ich habe das mal, während ich so eine Folge geschaut habe, habe ich mal auf diese Bewerbungsseite geschaut.
Ja.
Und das ist ultra perfide, wie die das machen, weil du kommst auf so eine Seite und da musst du so ein paar Informationen, also wirklich basic Informationen, dein Name, E-Mail-Adresse, was suchst du, also suchst du Mann, Frau oder was auch immer, eintragen und dann geht's auf eine nächste, dann steht da nächste Seite, so. Und dann habe ich diese Sachen ausgefüllt, um einfach auf die nächste Seite zu kommen, weil ich mir dachte, was kommt, ich wollte nur mal wissen, was muss man dann da eigentlich abgeben alles? Also muss man da noch irgendwie was groß über sich schreiben oder muss man da ein Video einsenden oder was auch immer? So, dann habe ich das gemacht, habe ich diese Basic-Information eingegeben, auf die nächste Seite geklickt und dann war da tatsächlich irgendwie so, beschreibe dich und hier noch die Möglichkeit, ein Video hochzuladen und so. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt, bin ich weggegangen von der Seite. Was kommt am Tag danach? Eine Mail, ihre Bewerbung bei First Dates.
Nein.
So, ich so, doch, weil die nämlich, sobald du diese erste Seite abgeschlossen hast, bist du quasi offiziell, in der Kartei oder so. Und dann schreiben die dir regelmäßig, dass du deine Bewerbung vervollständigen sollst quasi. Und das machen die natürlich bewusst, weil es bestimmt viele gibt, die einfach mal nur mal so checken wollen, was man denn da jetzt alles abgeben muss. Und ja, kann ich euch sagen, man muss wenig abgeben und dann auf Seite 2 so ein paar Sachen mehr, aber glaube ich ultimativ relativ wenig. Also man muss, glaube ich, ein kleines Video von sich abgeben, irgendwie 2, 3 Worte über sich schreiben, aber auch die zweite Seite ist jetzt nicht wahnsinnig überfrachtet, aber wenn du die erste Seite abgibst, dann bist du schon mal in deren Kartei. Das kann ich euch schon mal sagen.
Krass, weil ich dachte, das können wir nämlich auch gleich an dem einen Paar ganz gut ableiten. Als ich das gesehen habe, da dachte ich so, ja, come on, man muss da bestimmt irgendwie mega viele Interessen oder dass die da so ganz genau nachfragen. Aber Ja, wenn man das nicht mal machen muss, dann finde ich es jetzt irgendwie im Nachhinein noch krasser, dass sie die so zusammengestellt haben, die Paare.
Ja, ich bin gespannt, welches du meinst. Aber also wie gesagt, wir haben jetzt vier Paare in dieser Folge. Wir haben Gökhan und Hedda, wie schon draufsteht. Wir haben Marco und Sven, Babette und Lothar und Philipp und Laura. Hast du denn verstanden, warum ich diese Folge so gefeiert habe? Also ist das zumindest angekommen?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde, es ist halt bei jedem Paar, außer so bei den beiden Männern, fand ich noch am entspanntesten und irgendwie am, ja, unaufregendsten. Ansonsten ist so bei allen irgendwie was dabei, wo man echt entweder sich mega schämt oder sich so an den Kopf fest und denkt, wie konntest du das jetzt sagen? Warum bist du so, wie du bist? Oder dass man halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, auch so ein bisschen sich so freut für die Leute. Ja, das war halt eine gute Mischung, aber ich denke mal, dass du natürlich den Gökhan auch am besten findest.
Ja, aber dann machen wir doch mal der Absurdität aufsteigen. Also fangen wir aus deiner Sicht mit dem langweiligsten Paar an, mit Marco und Sven. Und man muss sagen, Du findest die am langweiligsten, man muss aber sagen, Marco hat einfach einen blauen Bart. So, das ist jetzt schon mal, das würden andere schon mal als, der hat sie nicht mehr alle, nur wenn man den sieht.
Ja, ich weiß, ich komme aus dem Osten.
Da hat blauen Bart. Das ist halt so einfach ein Pfeil blauer, noch drin, ne? Nach oben.
Das ist einfach ein blauer Zickenbart. I don't care.
Es ist schon mal ein erstes Ausrufezeichen, was Marco Blaubart da setzt. Es gibt erstmal den großen Bisexuality-Talk mit Roland, ne?
Ja.
Als es dann
auch
quasi darum
Horror.
Geht.
Wirklich absoluter Horror, dieses Gespräch da am Tresen. Wo dann auch noch der Barkeeper, den ja auch, glaube ich, relativ viele Leute auch attraktiv finden, was immer ein bisschen sad ist, weil der halt verheiratet ist. Und den finden die dann immer alle gut. Ja, und dann wird erstmal da groß diskutiert, wie sehr stehst du auf Männer, wie sehr auf Frauen? Ist es dann, willst du dann immer erstmal nur das eine Geschlecht oder wechselst du zwischendurch? Also wirklich hammermäßig.
Sagen wir mal so, wenn du an einem einen Tag Fisch hattest, willst du dann am nächsten Tag auch Fisch oder gehst du dann auf Fleisch? Ich kann mittlerweile auch diesen kompletten Dialog auswendig. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann kommt eben Sven rein. Sven ist ein Mann. Und dann gibt es diesen Moment, ne, von wegen, gefallen die sich jetzt oder nicht? Und da ist von Beginn an schon eigentlich ganz klar, dass die sich schon ganz gut gefallen. Und dann finde ich im Gespräch, einer der besten Momente ist auf jeden Fall, als es kurz mal um das Thema Dschungelcamp geht, ne, als dann irgendwie der Blaubart sagt, dass er das Dschungelcamp eben guckt und Sven sagt, nee, ich mag das nicht so gerne, weil ich habe ja beruflich schon sehr viel mit Geblödel zu tun. Und dann fragt ihn der Blaubart, ja, was arbeitest du denn? Und sagt er, ja, ich arbeite in einer Psychiatrie. Und deswegen, ja, am Ende gibt es noch eine schöne Szene bei, ne, einer der zwei Spannungsmomente bei First Dates ist immer, wer bezahlt die Rechnung und dann später in der Fotobox legt er jetzt oder sie den Arm um ihn oder sie oder nicht. So, das sind die zwei spannenden Momente bei First Dates, neben dem ersten Kennenlernen natürlich, aber ja. Und hier ist es eben der Moment mit der Rechnung, der dann relativ unangenehm verläuft, weil da gibt es also ganz lange unangenehme Kameraeinstellung auf den Blaubart, der dann irgendwie so zuschaut, wie der eine die Kiste öffnet und da irgendwie sein Geld reinlegt und dann ist alles so wortlos passiert und keiner ist sich sicher, wer zahlt denn jetzt und so. Aber ja, Sven hat die Rechnung übernommen und dann ist Feierabend. Also ja, das waren Marco und Sven. Und dann würde ich mal sagen, das zweitlangweiligste oder drittaufregendste Paar sind Babette und Lothar, oder?
Also Babette und Lothar hat, also die fand ich so witzig, wirklich, das ist für mich, es ist so geil, dass die zusammengestellt wurden und da war nämlich dann auch mein Zweifel, dass ich so dachte, come on, die müssen doch da alles, worüber die geredet haben, das haben die bestimmt mega detailliert angegeben und die haben sich da die Hände gerieben, haben gesagt, geil, Babette, die liebt Heavy Metal, aber die liebt auch Klassik und Lothar.
Anspruchsvolles Kino.
Genau, anspruchsvolles Kino. Und Lothar, der sagt dann so, ja, ich gucke gern mal eine deutsche Komödie. Und also Musik höre ich auch, ja, so alles, aber auch gerne Helene Fischer. Und bei
aber nicht
allem,
so Panikmusik.
Aber bei allem immer direkt das absolute Gegenteil gewesen. Man hat schon so gemerkt, ja, also da wird jetzt nichts passieren. So, sie sind auf keinen Fall auf einer Wellenlänge. Alleine, dass Babette schon so gestartet ist, dass sie gesagt hat, ja, sie tendiert eigentlich eher immer zu jüngeren Männern. Weil, ja, keine Ahnung, ich glaube, die Älteren sind ihr ein bisschen zu langsam oder so. Ich weiß nicht, was ihr Problem da war. Und dann schicken sie ihr da Lothar hin, der halt, also Lothar ist halt auch Programm, so wie man sich den vorstellt, so ist der halt auch wirklich. Der war so ein bisschen so nicht opihaft, weil so alt waren die ja beide noch nicht.
Ja, Lothar ist jünger als sie, das ist ja der Witz.
Ja,
ne? weil
aber nicht,
auch Roland
aber
ja
nicht
sagt,
jung genug,
ja.
Also not young at heart war der nicht.
Genau.
Das also war alles.
Lothar ist wirklich der älteste Mensch im Gewand. Oder der, ja. der sieht auch alt aus, ne? Er sieht auch ja. wesentlich älter aus als sie, aber sie ist irgendwie 1, 2, 3 Jahre älter als er. Also ich finde nicht, dass es offensichtlich war, dass die sich, dass die so gegenteilig sind, sondern es gibt so den Moment, and that's when she snapped. Also wenn sie irgendwann dann feststellt, okay, der ist nichts für mich, ich mache jetzt dem ganz klar, dass hier nichts gehen wird und sage immer genau das Gegenteil von ihm. Und ich glaube, das ist der sogenannte Pfifferling-Moment, als sie dann irgendwie feststellt, dass er ja Koch ist, okay, aber dann irgendwie mehr und mehr Sachen, also er weiß nicht, was Burrata ist, dann
stimmt, dann, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Dann mag er schon mal, also er mag keine Pfifferlinge, okay, aber er mag schon mal gar keine Pilze, was für einen Koch jetzt auch eher ungewöhnlich ist, würde ich jetzt mal sagen, dass er ein komplettes, also eine komplette Mahlzeit schon mal komplett außer Acht lässt. Und da hat sie dann gemerkt, okay, he's a man of no culture,
ja.
Der kann weg. Und dann kommt eben der Moment Kino, dann will er natürlich immer noch so super needy so Gemeinsamkeiten finden
ja.
und meint dann irgendwie so, ja, ja super, ich gehe auch ganz gerne ins Kino mal. Was schaust du denn für Filme? Ja, ich mag sehr anspruchsvolles Kino, sagt dann Babette. Und dann sagt sie natürlich gleich so, also das, was du nicht so magst, was magst du denn so? Ja, Komödien, deutsche Spielfilme. Zuletzt fand ich zum Beispiel Honig im Kopf ganz gut.
Ja,
und dann
so
sagt
geil.
Sie so,
das ist auch so 2018 Chor einfach oder 2017 ja. oder wann das war.
Und dann im O-Ton eben auch, ja, die kann den Til Schweiger halt nicht haben, der kriegt ja seine Zähne nicht auseinander und bla bla bla. Ja, danach geht es halt dann die ganze Zeit so, dass halt dann Musik abfrage. Okay, man merkt schon, er ist halt so der ultimative Allmann, der halt wirklich nur so die absoluten Basic-Sachen kennt, der halt so der mainstreamigste Mainstream-Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Und dann halt einfach so, ja, was mag ich denn? Ja, ich mag halt nicht so harte Sachen, mag halt nicht so Panikmusik. Also wenn es dann hier so abgeht und so Heavy Metal und Hard Rock und so ist jetzt nicht so meins, eher so, ja, Helene Fischer. Und dann sie so, nee, Helene Fischer kann ich überhaupt nicht haben und so. Und ich mag auch ganz gerne mal Klassik und kann dir sagen, wenn ich so ein Klassikkonzert mir anhöre, dann heule ich auch mal wie ein Schlosshund. Weiß nicht, ob sie das wirklich tut, aber sie legt halt dann noch so 8 Ladungen immer wieder drauf, um zu zeigen, hier geht nichts mehr,
ja.
Hier ist. Und das ist halt auch so unangenehm, weil sie das einfach nicht so, weiß nicht, sie gibt es ihm so hart. Sie gibt es
ja.
ihm so richtig erbarmungslos.
Ja, vor allem war der auch so ein bisschen, also ich glaube am Anfang war sie noch gar nicht so abgeneigt. Sie war ja auch total, also trotzdem freundlich und so. Aber es gab schon so einen Wandel, weil bevor sie bestellt haben, bei den Vorspeisen haben sie ja dann Burrata bestellt. Und da meinte sie ja noch so, ja, wir können ja dann auch so voneinander probieren, weil ich mag das auch, wenn man dann, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man dann quasi der andere bestellt was anderes und dann kostet man so voneinander, habe ich gar kein Problem mit. Und er sagt so, ja, nee, ich auch nicht. Also finde ich gut. Und dann geht der Abend so weiter, ne, alles unterschiedlich, sie gar keinen Bock mehr. Und dann irgendwann geht's so in Richtung Dessert. Und er bestellt sich noch so ein mega großes Dessert und sie sagt so, nee, für mich nicht. Also doppeltes Besteck müssen sie nicht bringen, ich will nichts mehr essen.
Nee, ich mag überhaupt nichts Süßes. Und dann so, ja. wirklich lässt ihn komplett. Und dann sagt er nochmal, ja, ich nehme nochmal Wein. Und was trinkst du denn für einen Wein? Ja, ich mag so einen lieblichen Rotwein. Und dann sie so, nee, also ich nehme einen furztrockenen Weißwein.
Genau.
Ja. Und dann so, Junge, also wir verstehen schon, du willst ihn nicht, aber du musst ihm jetzt nicht exakt immer das Gegenteil genau aufzeigen.
Ja.
So. Ja, aber dann haben auch noch die in der Küche sich so lustig gemacht über seine Bestellung und haben dann auch gesagt, ja, soll ich noch Zucker reinhauen in den Wein? Die wollten es ihm alle richtig geben. Und ja, am Ende hat er dann auch noch gesagt, ja, aber sie wäre ja auch nicht so mein Typ gewesen, weil ich stehe ja eher so auf kräftigere Frauen. Naja, Lothar und Babette, wurde auf jeden Fall kein Perfect Match. Ja, und jetzt ist die Frage, wer ist unterhaltsamer? Also sind es Philipp und Laura oder Gökhan und Hedda? Und ich würde mal sagen, es gibt auf jeden Fall Argumente für beide.
Ja.
Aber wir lassen uns mal Gökhan und Hedda für den Schluss. Deswegen gehen wir zuerst zu Philipp und Laura. Und ich würde sagen, absolut high entertaining. Was, also Philipp ist für mich fast schon der Held der Sendung, weil das ist eben der coole Typ, wie Roland Drettl dann cooler gesagt Typ. Hat. Cooler Typ. Und dann sagt er, und das ist, glaube ich, der Moment, den kompletten Abend lang verunsichert hat, weil er danach wirklich so absolut, weiß ich nicht, verunsichert, verschüchtert
ja,
ist.
Ja, siehst du, das ist der Roland Drettl-Effekt, sag ich doch.
Ja, also bei dem bricht wirklich eine komplette Welt zusammen. Der ist so, es gibt, glaube ich, drei Momente, wenn er in sich versinkt und dann auf einmal die Hände vor seinen Kopf nimmt und so, oh Gott, wo bin ich denn hier? Und er will sich am liebsten vergraben und es ist alles ganz fürchterlich. Und man will ihn da auf jeden Fall rausholen. Aber ja, er kommt da an und ist komplett schon mal aus der Ruhe gebracht. Und dann kommt eben jemand an, und zwar Laura. Und sie stellen schon im ersten Gespräch fest, dass sie denselben Beruf haben, was schon der erste Moment ist, wo er komplett in sich zusammensackt und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und man merkt in jedem einzelnen O-Ton, dass er völlig außerhalb von seiner Comfortzone.
Ja.
Also ich weiß nicht, was sie ihm da gegeben haben, aber der Typ ist ja so hypernervös, wie ich noch niemanden vor der Kamera gesehen habe.
Ja, vor allem, man wird beim Gucken halt auch irgendwie nervös, obwohl man ja gar nicht in der Situation ist. Aber der ist bestimmt von Natur aus, würde ich jetzt mal sagen, auch eher so ein bisschen auf der nervöseren Seite. Aber er ist dann auch so einer, der es nicht mal überspielen kann. Also normalerweise könnte man so, ja, so sagen, ja, muss man jetzt ein bisschen so tun, als wäre man selbstbewusst. Aber der, also wirklich, es sind so 2 Minuten rum. Er sitzt an der Bar, ist schon total aufgeregt. Dann kommt Laura rein. Laura, mega die süße Maus, so blondes Haar, einfach so eine Person, wo Leute dann so sagen, oh mein Gott, wenn Laura den Raum betritt, dann ist es, als würde die Sonne aufgehen. So eine Person ist das. Und er sieht die und fällt schon fast vom Barhocker. Weil er, glaube ich, auch so denkt, Alter, die ist halt viel zu schön für mich. Das geht ja gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Und das zieht sich dann einfach so durch den Abend. Ich weiß gar nicht, wie oft er sich auch das Gesicht gerieben hat. Weil das, glaube ich, so sein Coping-Mechanism ist, dass so manche Leute fassen sich ja dann ständig irgendwie in den Nacken oder ins Ohr oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und er immer durchs ganze Gesicht gerieben, egal was, war immer, oh mein Gott, mit diesen Händen.
Hast gut hergefunden, soll ich die Jacke abnehmen und irgendwie alles so, keine Ahnung, er schaut dann so quer durch die Gegend und ist so völlig irgendwie in so einem Film, dass er irgendwie die Wörter zwar sagt, aber gar nicht weiß, was er da konkret irgendwie gerade ausspricht und wirklich in so völligen Panic-Mode quasi.
Ja, total.
Und ja, wie gesagt, der Erzieher-Moment, als sie das dann rausfinden, das ist so ein Key-Moment, glaube ich.
Ja.
Und dann zweiter Key-Moment, die Bedienung bringt Brot zum Tisch.
Oh mein Gott, das war so schön. Das war das Absurdeste, was ich jemals gesehen habe. Dass jemand eine halbe Panikattacke bekommt, weil er kein Brot schneiden kann oder weil er zu Hause schon mal festgestellt hat, er kann das nicht gut. Und dann hat sich die Familie darüber lustig gemacht, hat gesagt, sag mal, was schneidest du denn hier für dicke Brotscheiben? Das geht ja gar nicht. Und dann kommt es alles wieder zusammen in diesem Moment bei Roland Drettl, wo er denkt, kacke, ich habe hier ein Date und jetzt ist hier Brot und das ist ungeschnitten. Und dann muss die Frau, die Laura, die Mausi-Laura, sagt dann so, ja, kein Problem. Also wenn du das irgendwie, wenn du da Angst hast, das nicht zu können, dann mache ich das einfach. Und sie ist direkt wieder in ihrem Erziehermodus einfach drin.
Das ist aber der Moment, als dann eigentlich eine Bauchbinde die wichtigste Information der kompletten Folge verrät und quasi den kompletten Charakter einmal für uns erklärt, also was mit ihm los ist. Philipp hat seine Ex-Partnerin in flagranti quasi erwischt mit seinem besten Freund oder irgendwie sowas steht da drin. Und dann kann man sich halt erklären, warum der Typ so ist. Und es steht alles so in so einem Nebensatz, ja, in der Bauchbinde. Und man denkt sich so, ach ja, jetzt verstehe ich, jetzt ergibt alles Sinn, warum Philipp so ist, wie Philipp ist. Und ja, das fand ich einfach einen absurden Turn nochmal in dieser kompletten Geschichte. Und ja, dann habe ich mir nur noch aufgeschrieben, der letzte O-Ton, den er abgibt, bei der Frage dann, ob es ein weiteres Date gibt oder nicht, ihr absoluten Arschlöcher, ihr hättet auch erst nach 20 Sekunden reingehen können, weil er redet sich halt um absolut Kopf und Kragen. Und ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Es gibt so viele Schnittmöglichkeiten. Ihr hättet wirklich nach 20 Sekunden erst reingehen können, wie er da vorne rumeiert und sich verspricht und verhaspelt und bla bla bla. Hätte man alles nicht reinnehmen müssen, aber ihr Arschlöcher wolltet ihn so darstellen lassen. Weil am Ende sagt er ja, am Ende würde ich sagen, also gesucht, gefunden, könnte man sagen, oder irgendwie so, und da geht es nochmal 20 Sekunden weiter. It's a match. Ja, ja, genau, das ist in der Fotobox, als sie dann, aber da halt auch sie mega Mist gebaut, weil sie dann irgendwie meinte, der it's a match, ich meine, das ist ja neutral, das kann man ja, nee, it's a match ist überhaupt nicht neutral. So, was ist denn das? Weil sie halten dann so ein Schild hoch mit it's a match und sie dann so im Sprechzimmer, ja, aber es ist auch was Neutrales, das kann man ja machen. Und so, nee, ist nicht unbedingt neutral, aber sie haben sich ja dann nochmal getroffen und dann auch von ihr sehr schön am Ende nochmal, ja, ich habe schon gemerkt, du warst ein bisschen nervös und beim nächsten Mal kannst du dich dann auch ein bisschen mehr entspannen und so. Es hat ja ein zweites Date gegeben, sogar noch am selben Abend irgendwie haben sie dann noch ein Foto gepostet beim Kölner Dom und so, es ging weiter und mich würde sehr interessieren, ob Philipp und Laura heute noch ein Paar sind.
Mich auch. Das stört mich immer so ein bisschen daran, weil bei allen anderen Formaten kann man dann einfach auf Instagram gehen. Und dann gibt man den Namen ein und dann sieht man irgendwie, ah, okay, ja, anscheinend ist da nichts draus geworden, weil die haben keine Bilder gepostet. Aber bei First Dates ist es einfach, ich werde es niemals erfahren. Und das macht mich einfach irre.
Ja, also falls ihr Kontakt habt zu Philipp und Laura aus der Nähe von München, dann meldet euch. Und falls ihr die seid, dann würde mich sehr, also Philipp, falls du das hörst, kein Stress, wir machen dir hier, also ich werde dich nicht mit cooler Typ begrüßen, sondern einfach, sondern wir machen das ganz entspannt, komm gerne hier mal her, dann machen wir deinen zweiten großen Auftritt im Mediendeutschland. So, und jetzt kommen wir zu Gökhan und Hedda. So, also da sind so viele Twists und Turns drin, am Ende dachte ich wirklich, das kann jetzt nicht wahr sein, aber naja, von vorne. Also, Gökhan ist ein Punzkerl, würde man, glaube ich, sagen. Arbeitet als Manager in irgendeinem Fitnessstudio, pumpt viel, macht Kraftsport und so. Sie ist 31, 32 oder so, lebt noch zu Hause und macht irgendeinen langweiligen Beruf oder sowas. Und die beiden treffen aufeinander. Hedda kommt zuerst und dann kommt Gökhan dazu und sie begrüßen sich und man merkt direkt in den O-Tönen vor allem noch, dass er einen besonderen Humor hat, hat zum Beispiel schon mal gesagt, als es dann ums Thema Sternzeichen ging und so, ach, glaubst du an so einen Scheiß oder sowas, nach dem Motto. Und er dann so im O-Ton, ja, keine Ahnung, was den Leuten da so immer so wichtig ist, Sternzeichen Hornochse, keine Ahnung. So macht er schon mal so einen Gag. Und dann geht's an den Tisch und es wird Essen bestellt. Und das ist eigentlich der Ursprung allen Übels, weil was dann passiert, ist tatsächlich relativ absurd. Weil dann ja üblicherweise die Bedienung kommt und diese Karte bringt, also diese Tafel, da ja dann immer die Gerichte draufstehen und dann er meint, ja, aber wenn du hier schon mit so einer Tafel kommst, da kann ich mir ungefähr vorstellen, wie groß die Portionen sind. Ich nehme nicht eine, sondern ich nehme zwei Hauptgerichte. Also, keine Ahnung, er kündigt es ja am Anfang schon mal so an. Wenn man die Folge nochmal schaut, dann weiß man auch, am Anfang kündigt er an, ich habe Hunger mitgebracht, so, und das löst er auch dann ein. Und sagt irgendwie, ja, dann will ich auch gerne zwei Hauptgerichte haben. Und alle denken so, es ist erst ein Gag und so, haha. Und dann sind, nee, also ich würde gerne zwei Hauptgerichte bestellen, gute Frau. Ja, und dann geht's los, das große Fressen von First Dates.
Ja, ich finde, man kriegt sowieso so den Eindruck von dem, dass der sich gar nicht beworben hat, sondern dass der zufällig, wie in so einer schlechten Komödie, ist er einfach da gelandet. Aber er wollte ja eigentlich gar nicht dahin. Er wollte ja eigentlich ganz woanders, in ein anderes Gebäude. Und auf einmal hat er aber den falschen Eingang genommen und hat dann so gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt hier ein Date. Hauptsache, es gibt was zu essen. So kommt das ein bisschen rüber.
Er wirkt halt, als hätte er irgendwie eine Woche lang nichts mehr gegessen. Ja. Also er hat einen Heißhunger, als er da reinkommt.
Er hat vor allen Dingen das engste Hemd und die engste Hose auf dem Planeten an. Also man denkt eigentlich so, bitte jetzt nicht noch eine Bandnudel essen oder ein Lamm oder was er da so isst, weil das könnte dann ins Auge gehen, nämlich bei Edda, wenn er da den Knopf abfliegt.
Ja, das Hemd spannt schon von Beginn an, aber irgendwann greift das dann auf nach der zweiten Portion Lammkoteletts, die er sich dann irgendwann nochmal bestellt, nämlich die dritte Portion Hauptgericht. Sagt er dann irgendwann, jetzt beginnt das Hemd zu spannen.
Jetzt erst.
Ja. Mhm. Ja. Er frisst sich einen weg, sie sitzt daneben und schaut im Prinzip zu. Irgendwann wird es dann auch aufgegriffen, so, ich esse kein Fleisch. Und dann sagt er, willst du mich verarschen? So,
nee, was ist mit dir nicht richtig? Ich sagte dann irgendwie.
Was ist mit dir nicht richtig?
Ja.
Genau, es wird dann auch aufgegriffen von der Bedienung, die dann zu Roland und Co. geht, wo das dann auch nochmal getuschelt wird und so. Was hat er gerade gesagt und so? Kann sein, dass sie genau auf sowas steht, dass sie genau sowas sucht. Das kann sein. Ja, weil man denkt sich so, ja, blöd für Hedda, dass sie das Date jetzt irgendwie noch zu Ende kriegen muss mit dem absoluten Vielfraß von First Dates. Ja, blöd für sie jetzt, weil sie eigentlich ganz sympathisch rüberkommt. Ja, aber sie macht irgendwie keine Anstalten, dass ihr das jetzt so krass, also sie, keine Ahnung, vielleicht ist sie einfach nur sehr höflich, da denkt man sich so, ne?
Ja, man kann es nicht einschätzen bei ihr, weil ich dachte dann so, wenn ich das Date gehabt hätte, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde man mich nicht mehr so sympathisch finden, weil ich dann wirklich auch nicht verbergen kann, wenn ich jemanden so richtig kacke finde und dann da auch gar keine Anstalten mehr mache, über irgendwas zu lachen, so aus Höflichkeit oder irgendwie darauf einzugehen. Und sie hat das ja so voll mitgemacht alles, auch bei diesem Kommentar, dass sie halt Vegetarierin ist, hat sie halt nur so, ja, ist halt so, keine Ahnung, also irgendwie war sie total entspannt die ganze Zeit.
Ja, ich glaube halt, dass sie wirklich ein sehr schlechtes Selbstvertrauen hat. Und
das kann sein.
Vor allem dieses Ding mit, sie wohnt bei ihren Eltern, halt noch so ein Riesenproblem ist für sie. Es geht dann ja auch irgendwann darum und er ist da relativ locker und sagt dann irgendwann so, für mich den absoluten Spruch der Folge, nämlich Kinderzimmer geht immer, was so aus der Pistole geschossen kam, wo ich mir denke, ich habe das noch nie davor gehört, aber ist das ein Spruch? Also, weil sie dann irgendwie sagt, ich wohne noch zu Hause und dann sagt er so, ja, kein Problem, Kinderzimmer geht immer. Und ich dachte mir so, wieso kam das jetzt so schnell? Was ist das für ein Spruch? Hat er den so schnell gereimt? Oder
vielleicht hat er auch halt so lange irgendwie so mit seinen Eltern zusammen gewohnt, es kann ja auch sein, dass er das dann irgendwie, oder weiß ja nicht, der war jetzt irgendwie auch nicht so, oh, okay, so hat er auch einfach dabei so übelst gegessen, hatte so einen vollen Mund, während er das gesagt hat. Und sie so, ja, wir wohnen halt alle zusammen. Und er so, ja, ist doch okay, ja, Kinderzimmer geht immer. Und dann meinte er dann noch so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr ausziehen, jetzt ist eigentlich auch egal.
Ja, also das war dann so ein Moment. Und er thematisiert ja dann auch so ein bisschen, was hinter seinem Auftreten steckt und sagt irgendwie, ja, ich bin von meiner Art auch eher so grobschlächtig. Taktgefühl ist bei mir so schwierig. Und ja, man merkt es halt irgendwann auch. Ja, dann fängt das Hemd an zu spannen. Und dann, glaube ich, hat er für sich schon so ein bisschen auch gesagt, ja, das wird hier nichts mehr. Oder da kommt mir irgendwie gerade zu wenig von ihr. Und hat dann so voll auf Angriff geschaltet, so gefühlt. Oder sämtliche Bremsen dann irgendwie auch irgendwann abgeschnitten. Und dann irgendwann gesagt so, ja, erinnere mich daran, dir gleich nochmal auf den Purpose zu schauen.
Ja.
Wenn wir aufstehen, dass ich dir nochmal auf den Pöppel schaue, weil ich bin da irgendwie, ich mag das irgendwie, ich schaue da immer normalerweise hin, bei dir habe ich es vorher vergessen, obwohl du vor mir gegangen bist.
Die haben ja da auch gerade gar kein Thema so richtig gehabt, außer dass sie halt auch über Sport geredet haben, weil sie ja glaube auch Kampfsport oder sowas macht. Und dann irgendwann ging das da in diese Richtung, nachdem er sich natürlich auch noch ein Dessert bestellt hat.
Ja, er hat sich und ihr eins bestellt.
Ja,
dann
stimmt.
Hat sie irgendwann ihrs nicht mehr weitergegessen und dann hat er auch noch ihrs gegessen.
Ja.
Also der Mann hat drei Hauptgerichte und zwei Nachspeisen gegessen, was dann später bei der Bezahlung natürlich auch nochmal ein Faktor war, weil er dann richtigerweise gesagt hat, ja, na klar bezahle ich, weil ich habe 90% des Essens gegessen, was irgendwie bestellt wurde.
Da hatte ich aber echt ein bisschen Angst, dass das dann so einer ist, der so sagt, ja nee, also wir sehen uns ja wahrscheinlich nicht nochmal, also kann sie dann auch bezahlen, so ihren Teil.
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass der das macht, also weil er einfach so dominant aufgetreten ist, da dachte ich, dieses Frau-Mann-Ding ist deswegen so fest verankert, dass er da gar keine Diskussion aufkommen lässt. Aber am Ende gibt es dann eben nach der zweiten Nachspeise den Moment beim Wiedersehen da in dieser Booth. Und dann meint er eben noch sowas wie, ja, hast du mich vermisst, Hasi? Und dann müssen sie ihre Antwort geben. Und Hedda darf zuerst. Und man denkt sich so, Ja, wie verpackt sie das jetzt irgendwie? Weil der Typ wird es bestimmt nicht irgendwie gut aufnehmen, wenn der jetzt ein Nein bekommt, so. Und dann sagt sie aber, und das ist natürlich der andere Mega-Twist der Folge, sie sagt ja, also sie würde ihn nochmal sehen, wo man sich auch denkt, was ist denn mit dir los, Girl? Also, du saßt gerade neben einem Mann, der, wenn es noch weitergegangen wäre, dich noch aufgegessen hätte, so. Der war ja wirklich wie die Axt im Walde, hat unmögliche Sprüche gebracht und so und hat sich benommen wie die letzte Sau. Und sie sagt, ja klar, also safe treffe ich dich nochmal. Und dann aber kommt der Twist im Twist, dass er sagt, ach nee, warum hast du denn jetzt ja gesagt? Ich hätte nämlich nein gesagt. Und man denkt sich so, hä, aber du hast sie ihr doch gerade noch auf den Arsch gucken wollen
Ja.
und findest sie offensichtlich geil, aber er sagt dann ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass sie mehr so mein Schlag ist, so ein bisschen einfacher strukturiert.
Ja, und asozial hat
Und
er
so
das
ein
sogar
bisschen
gesagt.
Assi. Ein bisschen Assi, sagt er am Ende
Ja.
noch. Ja, und sie dann auch so, ja, ja, sorry, bin ich halt nicht. Aber vielleicht ist da draußen ja jemand, dem das vielleicht nicht so wichtig ist. Genau das, was man denkt, passiert eben nicht, sondern genau
Ja.
das Gegenteil passiert, dass sie ihn will und er will sie nicht. Twist im Twist. Und ich dachte mir so an dem Moment, was ist hier gerade passiert? Und dann am Ende noch, ja, fragt er noch so, ja, knutschen und fummeln. Und sie so, nee. Und dann gibt es am Ende nochmal den Purpose-Moment und dann ist Feierabend für Gökhan und Hedda. Also, das ist wirklich ein absurdes Couple gewesen, was so viele Überraschungen und bisher noch nie dagewesene Szenen, würde ich jetzt mal behaupten, bei First Dates gebracht hat, dass deswegen Gökhan und Hedda mein absolutes Favorite-Pärchen ist, dicht gefolgt von Philipp und Laura, muss ich
Ja.
sagen, weil Philipp sich absolut in mein Herz sich gequatscht hat, der fast schon so eine Art Charakter aus die Discounter war oder so. Also
Stimmt.
ich finde eine rundum perfekte Folge von First Dates und ich hoffe, die
Ja.
Hausaufgabe hat sich auch für dich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also, es war weniger anstrengend, als ich dachte. Also, ich dachte echt, machst mir da so eine richtige Strafe draus. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Also ich habe die Folge einfach dann dreimal geschaut und wusste, ich will auf jeden Fall drüber sprechen. Die Frage ist nur, mit wem? Mit Anni habe ich es ja auch geschaut, aber jetzt hatte ich gerade die Aufgabe mit den Hausaufgaben und dann muss ich nichts Zusätzliches schauen, dann kann ich dir was geben und dann kann ich dir auch eine Freude machen. Deswegen hat sich das für mich alles perfekt gefügt. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ich verlinke die Folge natürlich auch in den Shownotes. Gökhan und Hedda bei First Dates aus dem Jahre 2018, die absolute Perle im Sortiment von First Dates. Und wenn ich mal wieder was finde in den unzähligen Tiefen von RTL Plus, dann melde ich mich natürlich. In der nächsten Woche gibt es dann noch mehr Hausaufgaben. Mal schauen, wer dann da ist. Vermutlich werden wir zum großen Currywurst-Special kommen von Goodbye Deutschland. Und dann wartet ja auch noch die beste anscheinend Folge von Vier Hochzeiten und eine Traumreise
Oh
für
mein Gott,
uns.
darauf freue ich mich so sehr. Ich liebe diese Folge. Ich habe die auch schon
Hast du die auch
viermal oder so
geschaut?
geguckt. Ja.
Ja, ich habe die auch schon geschaut, kann ich jetzt schon mal sagen.
Also
Also
ich habe die
deswegen.
damals auf jeden Fall live, also als die neu ausgestrahlt wurde, da habe ich die ganze Woche gesehen und ich konnte es nicht fassen, was da für Leute
Ja.
dabei sind.
Ich sag nur Schweinebraten. Naja,
Genau.
folgt gerne Natalie unter @NatalieK und unter allen anderen Links, die verlinkt sind. Nächste Woche, wie gesagt, Hausaufgabe. Ihr könnt uns natürlich folgen auf @FernsehenFA. Könnt uns noch gerne Perlen aus dem Sortiment von RTL Plus und anderswo nennen, falls noch irgendwelche uralten Folgen da sind von irgendwelchen Sendungen. Sagt sie uns gerne. Wir schauen da sehr gerne rein und vergeben in Zukunft vielleicht auch häufiger Hausaufgaben. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke an Natalie.
Gerne.
Ja, und ihr? Seid auch hoffentlich versorgt mit genug Tipps. Ansonsten werden wir jetzt erstmal nochmal ein paar Knöpfe aufmachen und uns noch eine zweite Nachspeise bestellen und ihr könnt schon mal abschalten.